Gut. Dann machen wir weiter. Wir sind mitten in Satz 4, 10. Und ich habe eine Kurzversion davon angeschrieben, damit wir zwischendurch nicht vergessen, wo wir hinwollen. Wir haben die irreduziblen Charaktere von G, Chi 1 bis Chi K hießen die. Wir haben zwei Gruppenelemente A und B und da zeigen wir, dass die Summe über alle irreduziblen Charaktere, über die Produkte, Charakterwert von A mal Charakterwert von B komplex konjugiert. Die Ordnung des Zentralisators von A ist oder 0, je nachdem, ob A und B konjugiert sind oder nicht. Das ist die Aussage nochmal anders hingeschrieben als in meinen Notizen. Es gibt ja Geschmäcker sind verschieden, wie man sich die Aussagen besser merken kann oder schlechter. Und wir haben schon ganz viel Vorbereitung gemacht. Wir haben so ein Setup mit haufenweise Notationen. Das wiederhole ich jetzt nicht alles, wir waren ja mit drin. Wir haben schon Schritt 1 bewiesen, den wiederhole ich mündlich. In Schritt 1 haben wir uns überlegt, dass wenn wir zwei verschiedene, nicht notwendigerweise verschiedene, wenn wir zwei Indizes hernehmen, i und j, aus der Menge 1 bis k, und wenn wir dann die Klassensumme von xi mit der Klassensumme von xj multiplizieren, dass dann rauskommt, Summe über alle Gruppenelemente mal Länge der konjugierten Klasse des Gruppenelements hoch minus 1 mal Lambda von j, xi, xj mal Klassensumme von j. Wobei diese Lambdas die Koeffizienten sind, die wir brauchen, wenn wir ein Produkt von Klassensummen mithilfe der anderen Klassensummen darstellen wollen. Das hatten wir uns ganz am Anfang überlegt und haben die ganze Notation aufgesetzt. Insbesondere laufen da auch noch einfache Modulen rum, V1 bis VK, zu den irreduziblen Darstellungen, zu den irreduziblen Charakteren. Und, jetzt kommt der Zusammenhang zur Übung, zu jedem dieser Modulen gehört dann immer einmal der Charakter und die Darstellung, so haben wir angefangen, aber dazu gehört auch jeweils ein Algebra von Homomorphismus CI vom Zentrum der Gruppenalgebra CG nach C. Über diese Homomorphismen haben wir in der Übung ausführlich gesprochen und in Schritt 2 geht es darum, das heißt, da knüpfe ich jetzt an und schreibe sofort das hin, was wir uns gestern in der Übung überlegt haben. Und da kommen jetzt mehrere Zwischenschritte, die ich alle irgendwie bezeichne, weil wir dann später anfangen zu rechnen und dann eben überall immer diese Gleichung da reinwerfen, um umzuformen. Das ist im Wesentlichen, was in Schritt 2 passiert. Was wir da zeigen wollen, steht in Ihren Notizen. Für alle i und für alle Gruppenelemente i und k gilt, wenn wir die Länge der konjugierten Klasse von g multiplizieren mit der Länge der konjugierten Klasse von h, multiplizieren mit dem Charakterwert i von g, multiplizieren mit dem Charakterwert i von h, dann kommt raus, mi, das war die Dimension von vi, von dem einfachen Modul, mal Summe über alle Gruppenelemente, Lambda von x, g, h, mal chi, i an, ausgewertet bei x. Das wollen wir jetzt zeigen. Und ich fange an mit der Notation, die ich gestern eingeführt habe. Sei also chi, i, da. Die c-lineare Fortsetzung des Charakters chi, i auf die Gruppenalgebra cg. Charaktere starten in G und bilden nach C ab. G ist die Basis für unsere Gruppenalgebra CG, mit der wir die ganze Zeit arbeiten. Es ist also sinnvoll, von einer linearen Fortsetzung zu sprechen. Und was da rauskommt, ist ein Vektorraummorphismus von CG nach C. Das sind diese Chi-I-Dach-Leute. Und dann haben wir uns in der Übung überlegt, und das hat damit zu tun, wie wir den regulären Charakter schreiben können, dass für alle Elemente aus dem Zentrum folgendes gilt. Für Z aus dem Zentrum der Gruppenalgebra gilt, und das nenne ich jetzt Stern, damit ich mich später darauf beziehen kann. Also wenn ich das quasi einschränke, wenn ich also schreibe Chi I Dach von Set, dann ist das gleiche wie mi mal chi i von z. In anderen Worten, wenn ich diese c-lineare Fortsetzung einschränke auf das Zentrum, dann kriege ich dafür eine schöne kompakte Darstellung mit Hilfe von diesem chi i. Das haben wir uns gestern in der Übung kurz überlegt. Das ist meine erste Hilfsaussage. Dann kommt die nächste. Jetzt kommen Elemente, so wie wir das auch brauchen, in dem, was wir in Schritt 2 zeigen wollen. Diese beiden Gruppenelemente nehmen wir her. Hallo! ausrechnen, was rauskommt. Wenn ich die Klassensumme von G will, das heißt, ich lande wieder im Zentrum der Gruppenalpha, und wenn ich jetzt darauf anwende, die lineare Fortsetzung von Chi, also dieses Chi. So, überlegen wir mal, was da rauskommt. Wenn ich diese Klassensumme hinschreibe, und zwar so, wie wir das machen, wenn wir Elemente der Gruppenalpha mit Hilfe unserer Basis G darstellen, dann summiere ich ja einfach nur die Elemente aus der konjugierten Klasse von G auf. Und die haben dann alle den Koeffizienten 1. Und alle anderen Leute aus der Basis haben den Koeffizienten 0. Und so sieht meine Linearkombination für diese Klassensumme aus im Vektorraum CG. Was passiert also, wenn ich darauf Chi Dach anwende? Naja, das ist ein Homomorphismus, also kann ich das in die Summe reinziehen. Dann stehen da aber nur Gruppenelemente und auf den Gruppenelementen ist Chi Dach dasselbe wie Chi I. Also habe ich dann da stehen, Summe über alle Elemente aus der konjugierten Klasse, sagen wir mal X, aus der konjugierten Klasse und dann jeweils von X. Richtig? Denn ich habe ja gerade erklärt, wie die Linearkombination aussieht. Da summiere ich einfach die Leute aus der Klasse auf. Und jedes Mal wende ich Chi I Dach an, aber das war ja die lineare Fortsetzung von Chi I. Auf meiner Basis G stimmen Chi I Dach und Chi I überein. Aber Chi I ist ein Charakter, also eine Klassenfunktion, das heißt, der Wert ist hier immer gleich. Also habe ich einfach einmal diesen Wert und dann multipliziere ich den mit der Anzahl der Elemente, die ich hier habe, aber das ist genau die Länge dieser Klasse. Also steht hier Länge der konjugierten Klasse mal Chi I von einem, also zum Beispiel Chi I von G. Und ich brauche noch eine Bezeichnung. Sonne, Mond und Sterne. Ich nehme nicht Doppelstern, sondern Sonne. So. Das waren die Vorbedingungen. Ich brauche auch noch Schritt 1. Deswegen habe ich den vorher nochmal wiederholt. Aber ansonsten können wir jetzt einfach losrechnen. Und zwar fange ich an mit dem, was in Schritt 2 auf der linken Seite unserer Gleichung steht. Nämlich Länge der Klasse von G mal Länge der Klasse von H mal Chi I von G mal Chi I von H. So, das ist die linke Seite und wir wissen ja, wo wir hinwollen. Jetzt benutze ich direkt Sonne, denn das sind ja alles komplexe Zahlen auf jeden Fall, teilweise ganze Zahlen. Das heißt, bei der Multiplikation spielt die Reihenfolge keine Rolle, dann kann ich so ein bisschen rumrühren. Länge der Klasse von G mal Chi I von G ist genau das, was wir hier auf der rechten Seite stehen haben. Mit Sonne wird daraus also Chi I Hut von der Klassensumme von G. Also wende ich hier direkt die Sonne an. So, dann steht halt Chi I Dach von der Klassensumme von G. Mal dasselbe Spiel für H. Länge der Klasse von H mal Chi I von H, Sonne angewandt darauf, ergibt Chi I Dach von der Klassensumme von H. Und das war unser erster Umformungsschritt. Wundervoll, jetzt mache ich irgendwie weiter. Muss ich das auch noch irgendwie umformen und nochmal irgendwie bezeichnen? Augenblick. Ich dachte, es geht jetzt sofort weiter, aber vielleicht möchte ich das erstmal nur so stehen lassen. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte Sterne darauf werfen. Ich möchte einfach sofort weiterrechnen. Gucken wir mal. Diese Klassensumme hier, die Klassensumme von G, ist ein Element des Zentrums der Gruppenalgebra, also kann ich Stern darauf anwenden, dann wird aus diesem Chi I Dach von irgendwas dieser Ausdruck hier, Mi mal Chi I, angewandt darauf. Also mach das. Auch wieder zweimal, einmal für G und einmal für H. Sternchen sagt also, da kommt raus, Mi mal Chi I von der Klassensumme von G. Okay, das kann ich erstmal so stehen lassen. Jetzt kommt Schritt 1, denn ich kann jetzt ja dieses eine MI wieder nach vorne ziehen, ne? Ja, das ist komplexe Zahlen, ich kann die Reihenfolge umdrehen. Das heißt, ich habe hier vorne MI Quadrat stehen und dann habe ich hier so ein Produkt, Psi von irgendwas mal Psi von irgendwas. Augenblick. Ah, vielleicht möchte ich. Ich möchte verwenden, dass Psi ein Homomorphismus ist und sich mit der Multiplikation verträgt. Ich möchte da noch einen Zwischenschritt hinschreiben. So, erstmal kommt MI Quadrat nach vorne. Und dann möchte ich, genau, damit ich Schritt 1 anwenden kann, brauche ich ein Produkt von zwei Klassensummen. Das kriege ich aber, indem ich CI sozusagen reinziehe, beziehungsweise rausziehe. Es ist ein Homomorphismus, also kann ich das machen. Dann stehe ich hier plötzlich die Klassensumme von G mal die Klassensumme von A in Klammern und darauf jetzt Psi I angewandt. Und ich habe das Bedürfnis, Psi I in den Exponenten zu schreiben, aber jetzt habe ich einmal so angefangen, also muss ich dabei bleiben. Das heißt, Psi I kommt hier davor. Ich weiß nicht, ob das konsistent mit der Übung ist, vielleicht nicht, aber egal. Lass es jetzt kurz so. Ja.
Das ist ein Kringel, oder?
Ja, danke. Genau, das ist jetzt die Multiplikation in der Gruppenalgebra. Vielen Dank. Okay, wir multiplizieren mit der Kringelmultiplikation in der Gruppenalgebra und Psi darauf angewandt ist dasselbe wie das Produkt der Bilder in C. So, jetzt kann ich da Schritt 1 draufwerfen. Da steht, dass ich das Produkt von zwei solchen Klassensummen schreiben kann als Summe über alle Gruppenelemente, bla bla bla. Lese ich nicht nochmal vor, sondern ich setze es direkt ein. Schritt 1. Dann steht da jetzt MI Quadrat mal Psi von diesem ganzen Zeug. Los geht's. Was ist das ganze Zeug? So. Elemente x über die Länge der konjugierten Klasse minus 1 mal Lambda von x, g, h, das waren diese Koeffizienten für das Produkt von zwei Klassensummen, mal Klassensumme von x. Und jetzt muss ich noch die große Klammer zu machen und dann war es das. Mit diesem Schritt, aber nicht mit der ganzen Umformung. Wir sind nachher nicht fertig. Was hier hinter dem Summenzeichen steht, ist unabhängig von i. Also dann das Bild davon, aber in der Summe selber ist es unabhängig von i. Und was wissen wir noch? Oh, was mache ich hier? Ich bilde eine Summe über Gruppenelemente. Das passiert, also diese Rechnungen, die hier passieren, passieren im Vektorraum bzw. in der Algebra CG. Psi ist ein Algebra-Homomorphismus, also kann ich jetzt überlegen, womit hier ist das Anwenden von Psi vertauschbar, im Sinne von, wo kann ich das reinziehen, können wir mal überlegen. Es ist mit der Summenbildung verträglich, weil das die Summenbildung in der Gruppenalgebra ist. Mit der Multiplikation von Skalaren ist es verträglich, das passiert hier und hier. Das heißt, wir können die Psi's hier an diese Klassensummen dran schreiben. Das ist die nächste Umformung, die ich machen möchte. Das heißt, nochmal, Psi ist ein Homomorphismus. Und dann steht da Quadrat mal. Die Klammer möchte ich immer noch setzen, aber jetzt muss ich mich gleich konzentrieren, wo Psi kommen. Wir nehmen die Gruppenelemente. Hier mal Psi von der Klassensumme von x. Ich denke, das ist richtig. Und jetzt muss ich hier noch eine große Klammer zu machen. Ich hoffe, das ist jetzt alles so okay. Nächster Umformungsschritt. Äh, Schauen wir auf Sterne. Wenn ich eins von den MIs hier vorne hier durchziehe, dann steht hier MI mal CI und das ist dasselbe wie HI Dach. Das ist Sternchen. Machen wir es. Sternchen, dann bleibt vorne noch ein M übrig. Okay, ich hoffe, man kann es lesen. Bitte sofort beschweren. Ich schreibe extra groß, aber bitte sofort beschweren, wenn es nicht lesbar ist. Summe über die Elemente. Kombiniere die Klassenlänge hoch minus 1. Mal der Koeffizient. Mal, und jetzt ersetze ich dieses MI mal CI durch Chi Dach. Chi Dach von der Klassensumme, die wir hier haben. Große Klammer zu. Hast du geschafft? Ich glaube, ich war die vorletzte Umformung. Ich habe das Bedürfnis, noch mal Sonne zu verwenden. Gucken wir mal. Sonne. Links steht hier die Hut von einer Klassensumme, das haben wir hier. Rechts steht Konjugiertenklassenlänge mal chi i. Das würde sich hier genau mit der Konjugiertenklassenlänge hoch minus 1 wegkürzen. Das heißt, wenn wir da jetzt Sonne drauf werfen, vereinfacht sich das. Tun wir das? Sonne? Darf ich das schon ein bisschen hochschieben? Wie sieht es mit dem Abschreiben aus? Hängt noch jemand da? Da hängt niemand drin. So, und ich denke, dass dann Folgendes passiert. MI mal Summe Gruppenelemente. Jetzt kürzt sich wegen Sonne ja das weg mit der konjugierten Klassenlänge aus der Formel, also lasse ich das weg. Dann habe ich Lambda von x, h. Und aus dem Chi I Dach wird Chi I von dem Vertreter, der da steht. Ich denke, dass ich jetzt Sonne richtig eingesetzt habe. Und jetzt gucke ich in meine Notizen in Schritt 2, was da steht, was wir zeigen wollten. Auf der linken Seite steht das, wo wir angefangen haben. Und auf der rechten Seite steht, yay, genau das. Ja, alles richtig, wir haben Schritt 2 gezeigt. Und für Schritt 3 gehe ich ausnahmsweise mal hier nach links, damit ich da nicht sofort alles wegwischen muss. Das haben Sie auch in den Notizen. In Schritt 3 steht, wenn wir diese Ausdrücke nehmen, die wir gerade in Schritt 2 angeschaut haben, hier, wo wir auf der linken Seite dieses Produkt hatten, wenn wir diese Ausdrücke nehmen und summieren jetzt aber über alle irreduziblen Charaktere. Ja.
Ich hätte noch zu zweit. Ja, klar, Frage. Ja. Dieser, vielleicht sehe ich auch das einfach nicht, aber wir müssen ja Stern die ganze Zeit und GH sind ja nur das G. Die müssen ja dementsprechend aus dem Zentrum sein. Also ist jedes Element aus G immer im Zentrum von.
Nee, aber die Klassensummen sind aus dem Zentrum.
Ah, okay, ja.
Also gucken wir nochmal, wo wir Stern angewandt haben. Hier zum Beispiel, CI angewandt auf diese Klassensumme. Die Klassensumme liegt im Zentrum der Gruppenalgebra, deswegen kann ich Stern da verwenden. Okay. Hier bei der anderen Richtung war es auch so. Da hatten wir auch hinten die Klassensumme stehen. Und hier sind wir jetzt beim Einzelelement und die Klassensumme liegen im Zentrum. Das kam irgendwann vor. Wir haben uns irgendwann mal überlegt, dass die Klassensummen sogar eine Basis bilden. Vom Zentrum der Gruppenalgebra. Das heißt, die liegen da drin und das, da haben wir gestern in der Übung drüber gesprochen. Diese Psi-Abbildung, die wir da in der Übungsserie besprochen haben, die startet im Zentrum der Gruppenalgebra und geht nach C und das wenden wir jetzt auf die Klassensumme an.
Okay.
Ja, vielen Dank. Mal gerade, noch irgendwas ist, bevor wir zu 3 gehen. In 3 summieren wir jetzt über diese Ausdrücke, über alle irreduziblen Charaktere. Und wollen zeigen, dass da rauskommt, Lambda vom 1-Element, Komma, G, H in diesem Fall, mal die Gruppenordnung. Allerdings machen wir das jetzt konkret für Elemente A und B, so wie wir uns am Anfang des Satzes hergenommen haben. Also nicht wundern, wenn da jetzt A und B auftauchen. Und wir stecken natürlich sofort Schritt 2 da rein. Das heißt, wir fangen jetzt an. Summiere über genau diese Ausdrücke, aber setze jetzt A und B ein, Länge der Klasse. und jetzt setze ich Schritt 2 da ein. Und dann bekomme ich, ja, was bekomme ich da? Muss ich ja nur abgucken, was da steht. Summe von 1 bis k. Und dann laufe ich über die MI, also über die Dimensionen der einfachen Modulen, mal diese Summen, die wir da halt stehen haben. Also Summe über alle Gruppenelemente, sagen wir mal x aus g. Und dann das übliche Zeug. Lambda von x, a, b mal chi von x. Und das könnte ich jetzt umschreiben, vielleicht lasse ich das weg. Also ob das MI jetzt hier vorne steht oder ob ich das da reinziehe, ist egal, weil ich ja hier eine Summation mache über die Gruppenelemente, wo das eben nicht vorkommt. Das heißt, ich kann das hier oder da umschreiben. Ah, aber das ist jetzt interessant, oder? Denn in dem Moment, wo ich das MI nicht mehr hier stehen habe, sondern hier, steckt da auf einmal die Summe über MI mal chi drin, über alle irreduzierenden Charaktere. Und das kennen wir. Das ist der reguläre Charakter. Das heißt, wir können den jetzt hier ins Spiel bringen. Ich kürze den mal ab, damit ich die Summe nicht die ganze Zeit mitschleppen muss. Sei chi, ich glaube, die Notation haben wir nicht verwendet für irgendwas. Sei chi, die Summe über alle irreduzierenden Charaktere, über mi mal chi, und wir wissen, dass das der reguläre Charakter ist. Da zitiere ich irgendwas, Lemma 2.17. Nee, das wissen wir einfach, das ist Lemma 3.11, genau. Das können wir nämlich dann gleich benutzen. Eins der Gruppenelemente, die in dieser Summe vorkommen, ist ja das Gruppenelement 1. Schauen wir mal kurz, was da passiert. Was passiert, wenn ich 1 für x einsetze? Dann habe ich hier als Summanden Lambda von 1, a, b mal chi von 1. Wenn ich jetzt diese mi mit einbeziehe und die Summe, dann komme ich also auf den regulären Charakter ausgewertet bei der 1 der Gruppe. Das gucken wir uns jetzt einmal kurz separat an, weil wir jetzt sehen, wir brauchen das. Und danach schauen wir, was für die anderen Gruppenelemente ist. Je nachdem, was x ist, wollen wir einmal gucken, was ist denn chi von x, das heißt, wie taucht das hier in der Summe auf? Da unterscheiden wir jetzt einmal zwischen 1 und nicht 1 in der Gruppe und es wird auch gleich deutlich, warum wir das machen. Ich starte mit 1. Wir beachten, chi von 1 in der Gruppe, also vom neutralen Element, ist nach Definition von chi, also so wie der reguläre Charakter da dargestellt ist, die Summe über die irreduzierten Charaktere und dann steht da mi mal der Charakter ausgewertet bei der 1. Aber der Charakter ausgewertet bei 1 ist ja einfach der Grad, also die Dimension des dazugehörigen einfachen Moduls, aber das war ja genau mi. Also steht da einfach mi Quadrat. Und wir wissen, was die Summe über die Quadrate der Dimension ist. Stimmt's? Ja.
Die Gruppenordnung.
Yay! Sehr gut. Das halten wir einmal so fest. Und jetzt spielen wir das gleiche Spiel. Achso, ich sollte noch ein Zitat dazu schreiben. Das war 2.17b. Schön, wenn wir es einfach wissen, aber es gibt auch ein Zitat. Und jetzt spielen wir das gleiche Spiel für Gruppenelemente, die nicht 1 sind. Und da müssen wir vielleicht ein bisschen mehr überlegen, weil da vielleicht erstmal nicht so klar ist, was der reguläre Charakter da macht. Sei also E aus G. Möchte ich das so nennen? Da oben heißen die X, deswegen nenne ich das auch mal X. Damit es später einfacher ist beim Einsetzen, sich das vorzustellen, sei also X aus der Gruppe nicht 1. Überlegen wir nochmal kurz, woher der reguläre Charakter kommt. Der kommt ja von der regulären Darstellung und die reguläre Darstellung funktioniert so, dass man von rechts multipliziert mit festen Elementen. Das heißt, man stellt die Gruppe dar, indem man das Gruppenelement nimmt und alles in der Algebra von rechts damit multipliziert. Gucken wir, was auf der Basis passiert. Es reicht ja, wenn wir Homomorphismen auf einer Basis verstehen. Unsere Basis ist die Gruppe selber. Was passiert mit den Gruppenelementen? Wenn ich ein festes Gruppenelement nehme und diese ganzen Leute damit von rechts verknüpfe, immer mit demselben. Ich permutiere die irgendwie, ja klar, aber können wir was darüber sagen? Wie? Bleibt irgendwas fest? Hier sind meine Gruppenelemente, alle schön ordentlich aufgereiht.
Nochmal,
jetzt komme ich mit einem.
Also wir nehmen alle Elemente aus G, die nicht die 1 sind.
Ja.
Also alle nicht
die 1 sind. Ich nehme ein festes.
Ja.
Und jetzt schreibe ich alle Gruppenelemente hin, alle, einschließlich des 1-Elements. Und multipliziere die alle von rechts mit diesem einen festen Gruppenelement. Ich stelle mir also jetzt vor, was wird so wie ich der Darstellung dieses eine feste Gruppenelement jetzt macht, also wie das wirkt. Und es reicht, wenn ich es auf einer Basis verstehe, also gucke ich es mir nur auf den Gruppenelement. Was passiert?
Bleibt nichts fest.
Es bleibt nichts fest, genau das ist der Punkt. Entweder ich habe die 1, dann bleibt alles fest, oder ich habe halt nicht die 1, so wie hier, und dann bleibt nichts fest. Ja, aber wenn nichts fest bleibt, was heißt das dann für unseren Charakter? Da gucken wir jetzt weiter, aber ich wollte einmal dieses Bild. Ich wollte, dass Sie mit dabei sind, was die Gruppenelemente jetzt in dieser Darstellung machen. Deswegen dieser kurze Präzisierung. Jetzt sei das so. Dann gilt für alle Gruppenelemente e mal x verknüpft in der Gruppe, was dasselbe ist wie die Verknüpfung innerhalb der Gruppenalgebra. G mal x ist nicht g, das heißt, wir haben keine Fixpunkte und das heißt, der einzige Vektor in der Gruppenalgebra, der festbleiben kann, ist der Nullvektor. Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung in einer Basis. Das heißt, für alle, jetzt wird es schwierig, v vielleicht, damit wir an Vektorraum denken, für alle v aus der Gruppenalgebra ohne 0, gilt V Kringel G gleich V. Der Nullvektor ist der einzige Vektor, der fest bleibt. Insbesondere wird kein Basisvektor festgelassen. Die werden ohne Fixpunkte permutiert, das haben wir gerade geklärt. Das heißt, die Abbildungsmatrix dazu muss Spur 0 haben. Fixpunkt, Anzahl der Fixpunkte gleich Spur der Abbildungsmatrix, wenn wir in Permutationen denken. Das haben wir ganz am Anfang schon in den Übungen thematisiert, unter anderem deshalb. Das Besondere ist Chi von G gleich 0. Chi von X. Also wenn ich mit so einem Element anfange, in der regulären Darstellung und ich mir angucke, was da passiert, dann wird kein Basisvektor festgelassen. Das heißt, egal was für eine Abbildungsmatrix ich da jetzt bilde, da wird immer Spur 0 rauskommen. Aha, jetzt können wir das quasi einsetzen da oben in unseren Ausdruck. Das habe ich ja vorher angekündigt, dass ich verstehen möchte, was passiert, wenn wir jetzt da oben in unserem Ausdruck wirklich mal die Gruppenelemente durchgehen in der Summe. Und jetzt sehen wir, was passiert. Möglichkeit 1, wir haben das 1-Element. Dann ist der Anteil, der hier von mi mal chi kommt, der Anteil vom regulären Charakter, die Gruppenordnung, hier. Oder wir haben da in der Summe ein Gruppenelement am Wickel, was nicht 1 ist, und dann ist der Beitrag, der hier vom regulären Charakter kommt, 0. Das heißt, dass dieser ganze Ausdruck sich total stark vereinfacht. Daraus folgt, hier oben, und ich schreibe das jetzt nochmal ab, Summe, i gleich 1, bis k. Ich fange jetzt nicht ganz oben an, sondern ich mache bei der Umformung da weiter, wo wir unten gelandet sind. Summe über diese Summe der Gruppenelemente. Das muss jetzt konsistent sein. Das sind alle x aus g. Und dann lambda x, a, b. Und jetzt tue ich das mi mit dazu. damit man sieht, dass dann M wie mal Chi da steht und wir verstehen, warum der reguläre Charakter da reinkommt. M wie mal Chi von X. So. Große Klammer zu. Und jetzt folgt, nachdem was wir gerade besprochen haben, na, entweder habe ich hier das 1-Element, dann habe ich hier, wenn ich diese Summe mitdenke, Chi vom 1-Element stehen, also die Gruppenordnung, oder ich habe ein anderes Element und dann ist der Beitrag von der Summe 0. Insgesamt kommt also dann raus, der Koeffizient, der zu 1 gehört, also Lambda vom 1-Element, Komma A, Komma B, alle anderen Koeffizienten sind egal, weil die Beiträge 0 werden, mal der Charakterwert an der Stelle, also die Gruppenordnung. Wenn ich mich nicht täusche, war das genau die Aussage von Schritt 3. Ja, war's. Gut, dann schreibe ich jetzt, jetzt wische ich erstmal ein bisschen, dann machen wir noch den Beweis von 4 und dann sind wir fertig, denn dieses Schlussargument steht ja in Ihren Notizen. Das heißt, das können wir dann kurz machen. Okay, 4 müssen wir machen. Und 4 ist jetzt im Prinzip schon die Aussage, die wir zeigen wollen. Bisschen anders formuliert. Und es geht auch wieder mit einer falschen Entscheidung, aber ich glaube, die technisch kniffligsten Sachen haben wir jetzt hinter uns. Guck mal, ob sie einigermaßen bereit aussehen, ja. Dann kommt jetzt Schritt 4. In Schritt 4 zeigen wir das. Lambda vom 1-Element, A, B 0 ist, genau dann, wenn B hoch minus 1 nicht zu A konjugiert ist. Und wir zeigen, dass der gleiche Koeffizient die Länge der konjugierten Klasse von A ist, genau dann, wenn B hoch minus 1 zu A konjugiert ist. Und Schritt 4 ist dann so der Hauptschritt für den eigentlichen Beweis. Da stehen zwei genau an Wenn-Aussagen, das heißt, das können wir aufdröseln in insgesamt 4 Beweisschritte. Die machen wir alle einzeln. Ich beginne jetzt also mit Teil 1 der ersten Aussage. Ich beginne damit, dass Lambda von 1ab gleich 0 ist. Dann müssen wir uns erinnern, was das heißt. Diese Lambdas sind ja die Koeffizienten von der Klassensumme. Also wenn ich jetzt die Klassensummen von a und b jeweils bilde und multipliziere, dann gucke ich, wie oft die Klassensumme von 1, also 1, da in der Darstellung vorkommt. Das bedeutet dieser Koeffizient. Und jetzt überlege ich also, was passiert mit den Klassensummen von A und B. Dass dieser Koeffizient 0 ist, heißt ja, das Einzelelement der Gruppe kommt in dieser Darstellung nicht vor. Es liefert da keinen Beitrag. Und das heißt, behaupte ich, dass B minus 1 nicht in der Klasse von A ist. Denn wenn das so wäre, also wenn B hoch minus 1 da drin läge, dann hätten wir ja, ich schreibe es einfach so, die Klassensumme von A ist ja die Summe über alle Konjugierten von A. Und wenn B hoch minus 1 da drin läge, dann würde mir irgendwo B hoch minus 1 vorkommen. Und wenn ich das dann also mit der Klassensumme von, der Klassensumme von B multipliziere, wo wir wissen, dass irgendwo B vorkommt, dann würde ja, wenn ich das ausmultipliziere, irgendwo mal b hoch minus 1 auf b treffen, das heißt, dann stünde da eine 1 und wegen der Eindeutigkeit der Darstellbarkeit in der Basis müsste dann die Klassensumme, die dazu gehört, davor kommen, mindestens mit dem Koeffizienten 1, aber nicht mit dem Koeffizienten 0. Ne? Wenn die so aufeinandertreffen, steht da eine 1 und die muss dann ja irgendwie erwischt werden von der Basis und es muss dann von der Klassensumme 1 herkommen. Da der Beitrag 0 ist, kann das so nicht aufeinandertreffen. Wir können da nirgends eine 1 sehen. Und deswegen kann b hoch minus 1 nicht in der Klasse von A. So, das ist das Argument dafür. Und das ist schon die eine Richtung. Ha, okay, das ist schon die eine Richtung. Und dann gucken wir andersrum. Naja, wenn das nicht da drin liegt, dann heißt das, dass nicht auf diese Art und Weise eine 1 zustande kommen kann. Und deswegen kann dann auch kein Beitrag von der Klassensumme von 1 da in diesem Produkt. Das ist also genau andersrum. Genau umgekehrt und weil ich jetzt hier so viel erklärt und nicht geschrieben habe, möchte ich wenigstens noch den Kommentar in die Tafel schreiben. Wegen, oder weil die Klassenzone eine Basis bilden, also nicht nur ein erzeugendes System, sondern wirklich eine Basis. Das heißt, die Darstellungen sind dann jeweils eindeutig, das benutzen wir hier. Weil die Klassenzone eine Basis vom Zentrum der Gruppe bilden. Das habe ich hier in beide Richtungen benutzt. Und dann machen wir jetzt noch die andere Aussage. Da fange ich auch wieder an mit der linken Seite. Also sei Lambda von diesem Zeug die Länge der Bahn von A. Sei Lambda von 1 A die Länge der korrigierten Klasse. Dann heißt es ja, dass wenn wir diese Klassensumme multiplizieren, dass dann da die 1 mit dem Vorfaktor Länge der Bahn von A vorkommt. Jetzt überlegen wir mal explizit, was das heißt. Das heißt, ich benutze wieder dieses Bild. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen geht, aber ich habe tatsächlich die ganze Zeit, ich stelle mir diese Klassensumme die ganze Zeit vor und wie man da dann so ausmultipliziert, das hilft. Also überlegen wir jetzt, was da steht, wenn man so ausmultipliziert, ja?
Das ist ja dann quasi, also wir haben ja bei der Klassensumme von A genau. Mächtig,
genauso wie die Leute.
Summanden. Das heißt, jeder muss das Inverse in der Klassensumme von B haben.
Genau. Weil es sonst nicht klappt, dass wir so viele Einsen haben. Ja, genau, das ist das Argument. Ich schreibe das jetzt irgendwie hin. Aber genau, und also, dass du das so gesagt hast, zeigt, dass dieses Bild zumindest einer Person jetzt geholfen hat. Wenn man sich wirklich die ganze Zeit die Klassensumme vorstellt und wie man ausmultipliziert, dann ist es leichter, das zu verstehen. Jedenfalls macht mein Gehirn das so. Kommt, oder dann gibt es, ich schreibe es mal direkt so auf, wie du es gerade erzählt hast, dann gibt es insgesamt Anzahl der Konjugierten von A, Paare, E, H, wobei G aus der Klasse von A kommt und H aus der Klasse von B, sodass sie zueinander invers sind. Wir müssen da wirklich immer so Paare haben, damit diese ganzen Beiträge für die 1 zustande kommen. Und insbesondere muss dann B hoch minus 1 in der Klasse von A sein, weil ja B in der Klasse von B ist und A in der Klasse von A. Insbesondere folgt. Genau, durchziehen einfach, dass B hoch minus 1 in der Klasse von A ist. Umgekehrt. Quasi rückwärts argumentieren, denn ich habe dann ja einmal das Pärchen A aus der Klasse A auf B, Entschuldigung, B hoch minus 1 aus der Klasse A auf B und B aus der Klasse B hoch B, die gehören so zusammen und liefern Beitrag 1, aber durch Konjugation, also Konjugation verträgt sich ja mit der Multiplikation, das heißt, wenn ich ein solches Pärchen habe und ich jetzt mit irgendwas konjugiere, dann sind die Konjugierten der Pärchen ja auch wieder invers zueinander. Und das heißt, dann kann ich so plopp, plopp, plopp durchgehen durch die konjugierten Klassen und sehe, dass ich dann insgesamt so oft so eine Konstellation sehe, wie die Klasse von A Elemente hat. Und das heißt, dann kriege ich, dass der Beitrag von der 1 sich zusammensetzt aus, wie oft treffen die aufeinander und wie viele Einsen entstehen auf diese Art und Weise. Und das ist dann genau so oft für die Klasse von A Elemente. So gibt es A und B, also Anzahl der Konjugierten von A Paare, das ist wieder so wie oben, B, H mit der Eigenschaft oder mit den Eigenschaften G aus der Klasse von A, H aus der Klasse von B. Beitrag. Das ist leider genau genannten in den Klassensummen. Und das war's. Und wenn man das jetzt hat, dann kann man das einfach zusammen mit Schritt 3 und Schritt 4 kombinieren, so wie ich das in meinen Notizen schon für Sie aufgeschrieben habe. Da fangen wir jetzt also einfach an im Satz mit der linken Seite, setzen alles ein, benutzen Schritt 3 und Schritt 4 und dann kommt genau die Aussage raus. So. Also, das ist so ein bisschen Puzzlearbeit. Und Sie haben ja gemerkt, dass die einzelnen Schritte schon immer ganz schön, musste man schon ganz schön verdauen und ganz schön viel zusammen im Blick behalten. Und deswegen habe ich das so aufgeteilt, damit man dann so nach und nach sieht, wie die ganzen Rechenschritte zusammenpassen. Jetzt wollen wir natürlich erleben, was es nützt. Oder? So, ich wische ein bisschen, Sie atmen und überlegen, ob Sie noch Fragen haben. Denn Kapitel 4 ist jetzt zu Ende und gleich malen wir nur noch Charaktertafeln für den Rest des Tages. Und das passt wieder ganz toll dazu, dass wir gestern die Übung hatten, die wir hatten. Ich habe mich da gestern die ganze Zeit gefreut. Was wische ich denn mal? Ich glaube, das möchte ich behalten, weil wir das dann gleich benutzen können. Das kann weg. Das kann auch weg. Und dann fange ich hier erstmal an zu malen und wir gucken mal, wie ich die Tafelaufteilung dann machen möchte.
Blablabla, bla, bla. Ja, genau, Kapitel 5. Bereit? Bereit für Charaktertafeln? Ja? Noch Fragen zu dem Satz oder zu? Nee?
So live und in Farbe und sehr groß sehen, wie das in der Praxis aussieht. Und ja, es gibt ganz viel inzwischen in Datenbanken und so, aber trotzdem arbeiten Leute dann mit dem großen roten Buch. Wie sieht eine Charaktertafel aus? Es ist eine quadratische Tabelle. Oben, also die Größe der Tabelle, ist die Anzahl der irreduzierbaren Charaktere zum Quadrat, also quadratisch. Die irreduzierbaren Charaktere schreiben wir hier nach links. Phi 1, Phi 2, bla bla bla. Nach oben schreiben wir die konjugierten Klassen der Gruppe, um die es geht. Das heißt, wie man sich das dann später vorstellen kann, und wir machen sofort ein Beispiel, ist, dass wir irgendwie sehen, jedenfalls wenn wir diese Information haben, und es ist interessant, was passiert, wenn wir die nicht haben, mehr dazu vielleicht später, aber so, also wenn wir irgendwo nachgucken, Charaktertafel von, keine Ahnung, Alt 4, dann sehen wir da etwas und dann ist die Größe dieser Tabelle vorgegeben durch die Anzahl der konjugierten Klassen von Alt 4 bzw. die Anzahl der irreduzierbaren Charaktere. Dann sehen wir hier oben von links nach rechts in irgendeiner sinnvollen Reihenfolge, wir können darüber sprechen, was das heißt, Vertreter für die konjugierten Klassen oder irgendwelche Kürzel für die konjugierten Klassen von der Gruppe. Da können also Vertreter stehen, aber manchmal gibt es auch Kürzel, also sowas wie, es gibt nur eine konjugierten Klasse von Elementen der Ordnung 2, also steht da einfach 2. Es gibt 5 konjugierten Klassen von Elementen der Ordnung 3, also steht da 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 oder 3a, 3b, 3c, 3d, 3e oder sowas. Irgendwas steht da oben für die konjugierten Klassen. Und hier links steht irgendwas für die irreduzierbaren Charaktere, irgendeine Bezeichnung oder die sind irgendwie sinnvoll durchnummeriert, dass wir wissen, was wo steht. Und dann stehen hier drin in der Tabelle die Werte. Und das machen wir jetzt einmal. Wenn ich hier schon links bin. Für Sum 3. Wie groß muss meine Tabelle sein?
Ja. 3x3.
Genau, Sudoku-Größe. Nee, nicht ganz, das ist mal meine Sudoku-Kästchen-Größe. Das heißt, ich habe hier so 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier oben links in die Ecke Da habe ich jetzt quasi so meine Sinn 3, dass ich weiß, aha, dazu gehört das. Und jetzt brauchen wir irgendwie hier oben Bezeichnung für die konjugierten Klassen. Ich schlage vor, wir nehmen Vertreter. Identische Abbildung, Transposition 1, 2, 3 Zyklus 1, 2, 3. So könnte man das zum Beispiel machen. Und da müssen wir aber aufpassen, dass auch wirklich alles vorhanden ist. Und jetzt weiß ich ja noch nicht, wie ich die evolutionären Charaktere anordnen möchte, aber ich schreibe einfach mal irgendwas hin. Chi 1, Chi 2, Chi 3. So viele irreduzible Charaktere habe ich. Und was weiß ich? Ich weiß, dass wenn ich einen irreduziblen Charakter auf das Einzelelement der Gruppe anwende, dass dann was rauskommt?
Dimension des zugehörigen Moduls.
Richtig. Der Grad, also die Dimension des zugehörigen Moduls. Und das heißt, wenn ich hier die Quadrate aufsummiere, muss die Gruppenordnung rauskommen. Und das haben wir in der Übung gerade gemacht. Was für Zeilen sich da reinschreiben? Vielleicht der Größe nachsortiert.
1, 1 und 2.
1, 1 und 2. Und gestern in der Übung haben wir auch schon über die Darstellung so ein bisschen geredet. Deswegen kann ich schon einiges eintragen und den Rest puzzeln wir uns zusammen. Wir haben die triviale Darstellung. Ganz häufig steht hier oben in der ersten Zeile der triviale Charakter. Das heißt, da sind lauter Einsen. In der zweiten Zeile hier mit der 1 sollte jetzt der Charakter zu der Darstellung stehen, wo wir in gerade und ungerade Permutation unterschieden haben und mit dem Signum gearbeitet haben. Haben wir gestern in der Übung besprochen. Das heißt, was steht hier?
Minus 1.
Minus 1. Und was steht hier?
1.
Genau. Und jetzt wissen wir, dass es eine irreduzible Darstellung vom Grad 2 gibt und wir könnten uns jetzt irgendwie überlegen, was die genau macht und was da steht. Müssen wir aber gar nicht, denn wir haben ja die Orthogonalitätsrelation. Jetzt geht's los. Da oben steht's. Wenn ich den gleichen irreduziblen Charakter nehme, also zum Beispiel, ich möchte nicht das verwenden. Das würde ich machen, wenn ich jetzt hier schon noch den zweiten Wert hätte. Können wir dann vielleicht gleich tun. Aber ich möchte die andere Formel verwenden. Aus, wo war das? War das Satz 4, 1... Das heißt, ich möchte zwei verschiedene irreduzible Charaktere kombinieren. Möchte ich das? Nee, doch, wir können das verwenden. Ich nehme diese beiden Klassen, die sind verschieden. Und jetzt wende ich Satz 4.10 an. Das heißt, ich bilde jetzt immer Chi I von der Identität und Chi I von 1, 2 und multipliziere. Hier stehen ganze Zahlen, das heißt, komplexe Konjugation macht nichts. Also gucken wir mal, was passiert. Satz 4.10, dann habe ich Chi von 1 mal Chi von 1, 2, also 1 mal 1, plus Chi 2 von 1 mal Chi 2 von 1, 2, also 1 mal minus 1, plus Chi 3 von der Identität, also 2, mal der Charakterwert, der mir fehlt, gleich. In welchen der beiden Fälle sind wir? Was kommt raus? Wie habe ich das angewandt?
Muss ja 0 rauskommen.
Genau, weil ich nämlich zwei, ja?
Weil die beiden nicht in einer konjugierten Klasse liegen, weil wir genau natürlich unterschiedliche konjugierten Klassen betrachten.
Genau. Wir hätten das anders benutzen können. Wir hätten jetzt entlang einer Klasse gucken können mit den gleichen Werten und dann wären wir auf die Ordnung des Zentralisators gekommen. Aber ich habe mich entschieden, zwei verschiedene Klassen zu nehmen und dann muss ich auf 0 kommen. Ja, und wie geht das? 1. Minus 1 plus 2 mal irgendwas, dann muss der Wert 0 sein. Also kann ich, ohne die Darstellung zu kennen, hier eine 0 eintragen. Und jetzt kann ich nochmal dasselbe machen mit diesem Wert hier hinten. Gleiches Spiel, zwei verschiedene Klassen. Einmal 1 plus einmal 1 plus 2 mal, was muss da also stehen?
Minus
1. Eine Minus 1, fertig ist das Sudoku. Viel Spaß dabei, sich zu überlegen, wie die Darstellung jetzt aussehen könnte. Das machen wir nicht jetzt, das machen wir in der Übung. Aber man kann es ohne zu wissen, was die Darstellung tut und kann dann hinterher so Reverse Engineering machen und sich überlegen, wie könnten jetzt die Gruppenelemente operieren auf einem irreduziblen zweidimensionalen Vektorraum, damit das so funktioniert. Viel Spaß damit. Wir machen die nächste Gruppe. Wir machen V4. Wie viele konjugierten Klassen brauche ich? Ja?
Drei.
Drei? Nochmal überlegen. Einzelelement ist in einer und dann die anderen Elemente?
Ja, V4, kleine Vierergruppe, das heißt Doppeltransposition.
Ja. Und sind da irgendwelche zueinander konjugiert in der Gruppe oder sind die alle einzeln?
Zwei sind immer zueinander konjugiert. Also
in der Gruppe? Ja?
Sind alle, also die Gruppe ist abisch, die sind einzeln.
Genau. Die Gruppe ist abisch, das heißt, innerhalb der Gruppe kann keine Konjugation mehr stattfinden, keine interessante. Und das heißt, ich habe genauso viele Zeilenspalten, wie ich Gruppenelemente habe. Also habe ich hier die Identität und jetzt kommen halt meine Vertreter für die Elemente aus der V4. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 3. Und dann habe ich 4 irreduzible Charaktere, von denen ich jetzt auch schon weiß, dass die alle Grad 1 haben. Anders kriegen wir diese Kombi nicht hin und das haben wir ja auch bewiesen irgendwo in der Vorlesung. Und jetzt bleibe ich bei der Konvention, dass in der ersten Zeile der triviale Charakter steht. Und jetzt ist die Frage, was kann noch passieren? Lassen wir mal unsere Fantasie spielen. Wir haben ja gestern darüber gesprochen, wie eindimensionale irreduzible Darstellungen aussehen können. Wir sind auf C. Das heißt, wir haben nicht so viele Möglichkeiten. Die Elemente haben Ordnung 2. Das heißt, wie auch immer wir da jetzt wirken, wenn wir es zweimal machen, muss wieder die Identität rauskommen. Als Abbildung, die bewirkt wird auf C. Wie könnte das jetzt aussehen? Was sagt unsere Fantasie? Können wir uns durch irgendwas inspirieren, das, was wir schon kennen? Ah, okay, ich mache meinen Vorschlag. Diese Transposition könnte wirken wie Multiplikation mit minus 1, so wie das vorhin die Transposition gemacht haben. Warum nicht? Dann kriege ich also hier minus 1. Was ist dann mit diesen beiden Werten? Die müsste ich doch jetzt ausrechnen können, oder? Indem ich auf die Darstellung gehe und mir überlege, was machen die? X² minus 1 hat nur zwei komplexe Nullstellen, 1 und minus 1. Das heißt, andere Einträge sind da nicht möglich. Die Multiplikation mit einer festen komplexen Zahl kann hier immer nur Multiplikation mit 1 oder minus 1 sein. Das müssen wir jetzt einfach nur reinpuzzeln, die verschiedenen Möglichkeiten, die es dafür gibt. Ergibt es Sinn? Wir gucken gleich Alt-4 an, da haben wir dann Elemente der Ordnung 3, da wird es nochmal interessanter. Aber jetzt haben wir nur Elemente der Ordnung 2. Das heißt, wenn die Darstellung eindimensional ist, dann geht wirklich nur Multiplikation mit 1 oder mit minus 1. So, heißt also, hier haben wir jetzt die Auswahl. Wenn diese Transposition auch wie eine minus 1 wirkt, dann muss diese wieder die 1 wirken. Oder wir hätten hier eine 1 und da eine minus 1. Diese Möglichkeit gibt es, also müssen wir die auch reinschreiben. Und jetzt können wir die letzte wieder irgendwie kombinieren. Oder wir können Orthogonalitätsrelationen verwenden, aber da uns ja klar ist, was die Darstellung machen, hoffe ich, nach dem, was ich jetzt erzählt habe, können wir das ja einfach vervollständigen mit 1 plus 1 minus 1. Und jetzt kommt Alt-4. Wie groß muss das Ding sein? Wie viele konjugierten Klassen hat Alt-4? Haben wir alles besprochen, das heißt, da kann ich jetzt eintragen, was Sie wissen. Wie war das nochmal?
Es gibt 4 Klassen. Einmal die Identität.
Ja.
Und die Doppeltransposition.
Okay, Moment, ich schreibe dann mit. Identität, Doppeltransposition, da schreibe ich ein. Und dann?
Dann ein Alt-4-Plot.
Okay.
Und dann ein Versus dazu.
Ah, genau, dann ist ein Versus in einer anderen Klasse. Das heißt, so habe ich alle abgedeckt. Dann mache ich das so. Dann schreibe ich hier 1, 2, 2. 4 Klassen, 4 irreduzible Charaktere. Denn noch an die möglichen Grade für irreduzible Darstellung? Weiß das noch jemand? Damit ich die erste Spalte schon mal ausfüllen kann. Was ist die Ordnung von Alt-4?
12.
Jetzt muss ich die als Summe von wie vielen Quadraten schreiben?
4. 1, 1, 1, 3.
1, 1, 1, 3 Quadrat, genau.
Ja.
Das heißt, meine Gerade für die Darstellung sind 1, 1, 1 und 3. Oh, okay. ummünzt wieder, dass die 1 der Hauptcharakter ist, also der, der, der zur trivialen Darstellung gehört, und dann die 2 Einsen. Ja, was für Darstellungen von Alt-4 kennen wir denn noch? Auf einem eindimensionalen Vektorraum. Also, was können wir uns vorstellen und vielleicht hilft ja, was wir bei so einem 3 gesehen haben? Vielleicht? Was können wir uns jetzt noch vorstellen, wie die Elemente der Alt-4 wirken, wenn die Automorphismen von C bewirken sollen?
Ja. Ich weiß nicht, ob wir die Sequenzabbildungen darstellungsfähig nehmen könnten.
Könnten wir. Das heißt, wir können uns überlegen, dass. Na, man müsste sich einmal klar machen, ob das wieder verträglich ist mit den, ne, mit den Verknüpfungen auf allen Seiten. Aber das heißt, was wäre Ihr Vorschlag?
Na, das wäre ja. Die.
Wir sind in der Alt-4. Das ist die triviale Wirkung. Also die sind gleich in der Alt-4.
Ja.
Genau. Ja. Genau. Ne? Also total guter Gedanke, deswegen wollte ich das auch nicht sofort unterbrechen. Total guter Gedanke. Aber wenn wir jetzt überlegen, was ist denn das Signum von den Elementen in der Alt-4, dann ist es ja immer 1, weil das alle gerade Permutationen sind. Aber bitte für die Symphier, bitte für die Symphier im Hinterkopf behalten, dass es immer eine gute Idee ist, zu überlegen, kriege ich was Interessantes mit der Signumsabbildung hin. Also hier ist es interessant, aber es ist leider zufällig dasselbe wie das, was die, die triviale Darstellung macht. Ja, so, trotzdem guter Gedanke, bitte mitnehmen für die Übungsaufgaben. Was noch? Was können wir noch machen? Okay, ich gebe mal einen Hinweis. Hier in der V4 waren die Doppeltranspositionen alle in einzelnen konjugierten Klassen. Wie ist es denn in der Alt-4? Was können wir jetzt lernen darüber, was quasi von diesen möglichen Wirkungen hier von der V4 da übrig bleibt? Worauf, also zumindest für eine Wirkung können wir doch jetzt vielleicht schließen, was da der Charakterwert von der von den Doppeltranspositionen sein muss. Und dann müssen wir uns nur noch die 3 zu kennen angucken. Ich weiß nicht, ob das weiterhilft, was ich gerade sage. Ich versuche irgendwie, ich will sie ja möglichst kreativ selber nachdenken lassen, aber ich versuche Hinweise zu geben, ja?
Naja, wir haben ja alle in derselben kombinierten Klasse, also müssen die alle denselben Wert haben.
Genau, deswegen haben wir ja auch nur ein Feld.
Und dementsprechend muss der Wert dann 1 sein.
Wäre auch meine Intuition. Und dann ist die Frage, was ist jetzt mit den 3 zu tun? Was können die jetzt Interessantes machen? Also wir brauchen eine Wirkung durch Multiplikation mit einer komplexen Zahl. Die Gruppenelemente haben Ordnung 3, das heißt, wenn wir das 3-mal nacheinander machen, müssen wir die identische Abbildung bewirken. Und wir hatten so ähnliche Überlegungen schon, als wir uns mit den Permutationsdarstellungen der verschiedenen Gruppen befasst haben, mit Abbildungsmatrizen dazu. Und da weiß ich noch, stand ich hier und wir haben überlegt, was für Eigenwerte kommen in Frage. Das sind, glaube ich, die besten Tipps, die ich geben kann. Ein Element der Ordnung 3. Was würden Sie erwarten, was noch geht? Ja?
Irgendwie so eine dritte Einheitswurzel.
Irgendwie so eine dritte Einheitswurzel, ne? Also man könnte denken, das Element hat Ordnung 3 und es wäre irgendwie langweilig, wenn das jetzt auch trivial wirken würde, denn dann müsste das auch trivial wirken, dann hätten wir keine neue Darstellung. Also nehmen wir eine primitive dritte Einheitswurzel.
Dann das Inverse von der primitiven, das heißt.
Könnten wir machen, ne?
Das, e hoch 2
die dritte.
Das ist dann e hoch 4 die dritte.
Ja? Und jetzt können wir vielleicht schlussfolgern, was dann die dritte Darstellung vom Grad 1 sein muss.
Ja, dasselbe aber vertauscht.
Dasselbe aber vertauscht. Wenn das eine geht, geht auch das andere. Und es sind verschiedene Darstellungen. Ah, sehr gut. Und das, ups, 2. Und das, der Wert in der Tabelle, der Skalar ist, mit dem wir multiplizieren, liegt daran, dass wir ja hier eine Abbildungsmatrix haben mit nur einem Eintrag. Und das, was da steht, muss dann ja das sein, womit wir diesen einen Basisvektor multiplizieren. Deswegen ist das der Wert, der rauskommt. Das ist dann sofort die Spur. Nur um das nochmal zusammen zu puzzeln. Und die anderen drei Werte können wir uns jetzt wieder mit den Orthogonalitätsrelationen
ausbasteln. Das kann ich mal eben nachgucken.
Minus 1.
Moment. Genau, selber rechnen ist eine gute Idee und dann kann ich das vergleichen mit den Notizen, die ich mir gemacht habe. Hier ist das noch, genau, hier kann man es noch sehen mit der minus 1, dann wäre man 1, plus 1, plus 1 und das muss jetzt plus 3 mal irgendwas 0 ergeben, also minus 1, hast du gesagt, ne? Genau, ja, habe ich auch ausgerechnet. Ein bisschen interessanter ist das vielleicht hier mit diesem Einheitswurzelgedöns. Da habe ich einmal, da können wir nochmal Zeichnungen wiederholen.
Ja.
Wollen wir das Zeichen wiederholen? Eisensteinzahlen, genau. An welche Gleichung? Ich habe auch sofort an die gleiche Gleichung gedacht. An welche Gleichung hast du gedacht? Das oder haben Sie gedacht?
Omega Quadrat plus Omega plus 1 ist 0.
Ja, was haben Sie gedacht?
Ich habe auch das gedacht.
Auch das, genau. Egal, welche von diesen Einheitswurzeln wir nehmen, wenn die primitiv sind, dann stimmt es immer, dass das Quadrat von der einen, dass das Quadrat von einer plus dieselbe plus 1 gleich 0 ist. Und das heißt, dass wir, wenn wir hier jetzt wieder vergleichen, hier in beiden Fällen auf 0 kommen. Es ist übrigens eine interessante Frage, was folgt für eine Gruppe und eine konkrete Darstellung, wenn da irgendwo eine 0 steht? Also das ist eine interessante Forschungsfrage. Genau wie eine interessante Forschungsfrage ist, was eigentlich passiert, wenn man so eine Tafel hat und die Informationen drumherum wegwischt. Das heißt, man weiß nur noch, es gibt 4 Klassen und deswegen auch 4 irreduzible Charaktere und man hat die Werte, aber man weiß nicht, was die Gruppe ist, man weiß auch nicht, was da oben für Vertreter stehen. Und dann ist es eine interessante Frage, was kann man dann über die Gruppe lernen, wenn man diese rohen Informationen hat. Ja.
Ist das Xi4 oder Alt4 die gleiche Darstellungswirkung wie bei der Summe 3, das Xi3?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich nicht beantworten möchte.
Vielleicht weiß ich nicht, ob das irreduzibel ist, aber ich hatte eine Idee von Xi3.
Mhm. Würde ich gerne mit in die Übung nehmen.
Okay.
Ja. Aber danke, ich finde es toll, dass wir darüber nachdenken. Würde ich gerne mit in die Übung nehmen, weil wir in der Übung nämlich dann über SYM4 und ALT5 sprechen. Das ist dann gerade noch groß genug, dass ich es zumutbar finde, dass sie auch selber überlegen und ein bisschen puzzeln sollen. Und dann dachte ich, können wir nämlich hier über diese Infos reden, die wir nicht, wie sagt man auf Deutsch, die wir nicht aufgedeckt haben, weil wir ja über die Orthogonalitätsrelation die Werte erschlossen haben und nicht über eine konkrete Darstellung. Aber es wäre natürlich cool, nochmal zu gucken, was für Darstellungen kommen da in Frage. Machen wir in der Übung. Da reden wir ausführlicher drüber. Kapitel 5 ist also Tabellenmalen. Das sind die Beispiele, die ich machen wollte. Und ich hatte auch wirklich vor, das nur so zu machen, im Sinne von, das passiert, so kann man argumentieren, so kann man auf Ideen kommen. Mehr in den Übungen, da vertiefen wir das noch ein bisschen. Und wir haben tatsächlich noch Zeit. Also lasse ich Sie kurz atmen und wische und überlegen, was Sie noch für Fragen haben. Ich habe jetzt an diesem Beispiel auch gezeigt, wie man mit diesen Relationen arbeitet. Sie können dann, wenn Sie wollen, selber nochmal gucken, indem Sie die anderen Relationen ausprobieren und nochmal so Tests machen. Oh, das ist übrigens auch eine interessante Frage. Wenn Ihnen jemand so eine Tabelle gibt und die Zahlen könnten theoretisch zu einer Charaktertafel passen, weil nämlich alles, was wir darüber wissen, über unsere Sätze da irgendwie erfüllt ist, gibt es dann immer eine Gruppe, zu der das die Charaktertafel ist? Das ist auch eine interessante Frage. Und Sie sehen auch, dass es gewisse Dinge gibt, die man ablesen kann. Ne, wenn hier vorne immer nur lauter Einsen stehen, dann wissen wir, die Gruppe ist abisch, zum Beispiel. Ich werde Sie oder habe Sie in den Übungen gefragt, wie man erkennen kann, ob die Gruppe interessante Normalteile hat. Das ist auch irgendwie ganz nett. Und dann gibt es noch fortgeschrittene Eigenschaften, bei denen man sich fragen kann, ob man die an so einer Tabelle sehen kann, wenn man eben nicht weiß, was die Gruppe ist, also wenn man nicht einfach nachgucken kann. Ja, und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass früher, vor Jahrzehnten, als es die Klassifikation der endlichen einfachen Gruppen noch nicht gab und wir auch nicht am Computer die Art von Rechnungen machen konnten, die wir jetzt machen können, da haben wirklich Leute mit der Hand für riesige Gruppen, die sie noch gar nicht so genau kannten, diese Tabellen ausgerechnet. Heutzutage kaum noch vorstellbar. Ich werde Ihnen es zeigen. Wir werden uns mal die Charaktertafel vom Monster aus der Ferne angucken oder sowas. Und da haben wirklich Leute gesessen und haben mit dieser ganzen Theorie im Hinterkopf, aber mit nur ganz fragmentarischen Informationen über die Gruppe, bei der vielleicht noch nicht mal klar ist, ob sie existiert, solche Werte ausgerechnet. Total krass. Und es ist eine Handwerkskunst, die jetzt teilweise zumindest verloren geht, weil wir so viele andere Möglichkeiten haben. Sachen zu rechnen. So, bevor ich noch philosophischer werde.
Und wir kommen zu Kapitel 6. Jedenfalls, wenn Sie nicht noch Fragen dazu haben. Alles andere, was es dann noch an Feinheiten gibt, können wir ganz gut in der Übungsaufgabe besprechen. Und dann können wir auch klären, wie sowas in der Prüfung aussehen kann. Kommt jetzt Kapitel 6. Und vielleicht ein kleiner Ausblick, was noch so passiert. Wir haben jetzt ja noch mit den letzten Minuten heute danach noch zwei Vorlesungen. Und ich möchte mit Ihnen noch ein bisschen über Charakter gerade sprechen. Das ist das nächste Kapitel. Ein bisschen was wissen wir ja schon. Zum Beispiel wissen wir ja schon, dass Charakterwerte sich also von Einheitswurzeln schreiben lassen und sowas. Ein paar Infos haben wir. Ich möchte aber noch mehr machen und insbesondere möchte ich das deshalb, also es gibt mehrere Gründe. Ein Grund ist mindestens, dass das zahlentheoretisch interessant ist, teilweise, finde ich. Und ein anderer Grund ist, dass wir manche von diesen Resultaten dann später verwenden, wenn dann möchte ich Gruppentheorie machen. Das heißt, da kommen auf einmal wieder richtige, echte Gruppen um die Ecke, über die wir Sätze zeigen wollen. Und wir machen das aber nicht, indem wir innerhalb der Gruppe argumentieren, so wie ich das normalerweise von Natur aus mache, sondern wir verwenden Darstellungen. Ja, was machen wir denn da jetzt in der Zeit, die wir noch haben? Nehmen wir mal ein bisschen Zahlentheorie. Wer weiß denn noch, was es bedeutet, dass eine komplexe Zahl algebraisch über Q ist? Das ist eher Galois-Theorie als Zahlentheorie, würde ich sagen. Das C heißt algebraisch über Q. Immer dann, wenn gilt. Ja?
Es gibt ein Polynom in Qx, das A als Durchschnittler.
Machen wir es dir genauer? Ja.
Nicht nur ein Polynom, sondern ein Minimalpolynom.
Ja, dass es das gibt, kann man dann schlussfolgern. Polynom aus Qx ist gut. Mir fehlt noch eine kleine Info, die dafür sorgt, dass es auch wirklich eine interessante Definition ist. So
das, das ist nicht das Polynom.
Nicht das Polynom, genau. Dankeschön. Ja. Genauso ist es. Algebraisch über Q zu sein bedeutet, dass es ein Polynom aus Qx gibt, nicht das Nullpolynom, das ist meine Notation für das Nullpolynom in Qx, mit der Eigenschaft, dass A eine Nullstelle von P ist. Die über Q algebraischen Zahlen innerhalb von C bilden einen sehr interessanten Teilkörper von C und wenn Sie all diese Dinge interessant finden, da kommt gleich noch mehr, und mehr darüber wissen wollen, mit Nullstellen von Polynomen und Gedöns, dann empfehle ich die Vorlesung Galois-Theorie im Sommersemester. Jetzt spezifizieren wir das noch ein bisschen. Jetzt, also, wenn man so ein Polynom aus Qx findet, dann kann man daraus ja immer ein Polynom in Zx machen, indem man sich halt irgendwie um die Nenner kümmert. Allerdings ist das dann häufig nicht normiert. Wenn es ein normiertes ganzzahliges Polynom gibt, das so eine komplexe Zahl als Nullstelle hat, dann wollen wir diese Eigenschaft auch bezeichnen, die ist ein bisschen stärker, dann nennen wir diese Leute ganz algebraisch. Aus Z gibt. Und das kann dann nicht das Nullprinum sein, denn es ist ja normiert. Wenn es ein normiertes Polynom P zu x gibt, ein normiertes Polynom P aus Zx gibt, so dass P von A gleich 0 ist. Und hier kommen ein paar Beispiele. Fangen wir ganz banal an. Was ist denn mit ganzen oder rationalen Zahlen? Sind die selber algebraisch über Q?
Ganze Zahlen, glaube ich schon.
Ja, was würden Sie da für ein Polynom hinschreiben?
Einfach x minus.
Genau.
Zahl.
Genau. Für alle z aus z. Einerseits ein ganzteiliges normiertes Polynom und nicht das Nullpolynom, das heißt, z ist dann ganz algebraisch, aber es ist halt auch ein Polynom aus Qx und nicht das Nullpolynom und deswegen sind ganze Zahlen algebraisch und ganz algebraisch. Rationale Zahlen kann man immerhin das noch verallgemeinern zu, die sind algebraisch. Ob die ganz algebraisch sind, werden wir gleich sehen. Erstmal halten wir fest, jedes A aus Q ist algebraisch und mit dem gleichen Moment, ne, man kann einfach das Polynom x minus a nehmen und das ist dann aus Qx und das ist normiert und nicht das Nullpolynom, bla bla bla. Normiert ist sogar egal, aber nicht das Nullpolynom ist wichtig und hat a als Nullstelle. Okay, und jetzt gucken wir, ob wir irgendwas finden, was algebraisch ist, aber nicht ganz algebraisch. Hat jemand eine Idee?
Von was jetzt?
Eine Zahl aus Q oder aus C, wäre mir egal. Also irgendwas, was algebraisch ist, über Q, aber nicht ganz algebraisch.
Ich glaube, einfach ein halb.
Ein halb.
Ich glaube, alle, die nicht in Z sind, sind
algebraisch. Ein halb ist eine komplexe Zahl, die algebraisch ist. Denn ich kann ja x minus ein halb nehmen als Polynom, das es tut. Aber wenn ich jetzt versuche, ein normiertes Polynom aus Zx zu finden, wovon das eine Nullstelle ist, dann werde ich kein Glück haben. Also sowas wie 2x minus 1 funktioniert, ist aber leider nicht normiert. Das heißt, das klappt nicht. Jetzt müsste man sich überlegen, ist es immer so? Stimmt das für alle rationalen Zahlen, die nicht schon selber in Z sind?
Ja.
Dass die auch nicht zeigen. Aber ja. Ihre Intuition sagt ja, das ist gut.
Ich habe einen Vortrag gehalten über quadratische Zahlen können.
Dann wird Ihnen manches, was jetzt kommt, sehr bekannt vorkommen. Haben noch mehr Leute dazu irgendwelche Vorträge gehalten? Dann kann ich vielleicht die Hälfte von diesem Kapitel weglassen. Ja?
Ja, ich habe über die entstehenden Dinge und dann auch die Euklides.
Genau. Ja, also schön, dann werden einige von Ihnen sich jetzt freuen und können sich zurücklehnen und kennen das schon. Okay, ich freue mich, dass Sie so viele Beispiele selber haben. Nehmen wir vielleicht nochmal was nicht in Q liegt. I ist ganz algebraisch. Alle Einheitswurzeln sind ganz algebraisch. Aha, Moment, wenn alle Einheitswurzeln ganz algebraisch sind und ich doch vorhin nochmal wiederholt habe, dass Charakterwerte sich als Summen von Einheitswurzeln darstellen lassen, dann könnte das ein erster Hinweis sein zu, vielleicht sind ja Charakterwerte immer algebraisch oder sogar ganz algebraisch. Da brauchen wir zwar ein bisschen mehr Struktur. Aber in die Richtung könnte es gehen. Schön, da haben wir doch schon ganz viel Motivation. Ich freue mich. Und hier kommt noch eine kleine Bemerkung. Passend dazu, die eine Bemerkung habe ich vorhin schon mündlich gemacht. Die algebraischen Zahlen innerhalb von C über Q bilden einen Teilkörper von C. Das kommt in der Ramat-Theorie vor. Ich schreibe jetzt mal irgendwie sinnvoll hin. Die Menge aller A aus Q, Quatsch, aller A aus C mit der Eigenschaft A ist algebraisch über Q. Diese Menge ist ein Teilkörper von C, der, wie wir gerade geklärt haben, Q enthält. Und dann möchte ich noch bemerken, dass die ganz algebraischen Zahlen innerhalb von C einen Teilring bilden, der Z enthält. Und dazu werden wir gleich noch was beweisen, das ein bisschen stärker ist. Die ganz algebraischen Zahlen bilden einen Teilring von C, der Z enthält. Gut. Stichwort Charakterwerte. Dann können wir doch jetzt sogar noch was beweisen. Wenn Sie da alle so dabei sind und das alles schon kennen, dann beweisen wir doch jetzt noch was. Und ich bin gespannt, welche der Resultate, die wir jetzt besprechen, dann manche von Ihnen wirklich schon genauso kennen oder wo Sie das dann vielleicht ein bisschen anders gesehen haben. Das wäre dann interessant für mich. Denn ich habe schon sehr unterschiedliche Zahlentheorie-Vorlesungen gehalten, aber vor allem habe ich als Studentin damals verschiedene Zahlentheorie-Vorlesungen gehört. Und je nachdem, aus welcher Ecke man auf Zahlentheorie guckt, sieht das halt extrem unterschiedlich aus. Es gibt so eher analytische Richtungen in der Zahlentheorie und die sehen dann völlig anders aus, als wenn man eine sehr algebraische Perspektive hat, so wie zum Beispiel Menschen wie ich. Deswegen bin ich da jetzt neugierig. Wenn Sie Sachen wiedererkennen und es aber anders aussah, dann möchte ich das gerne besprechen. Okay, Lemma 6.2. Mal schauen, ob wir das schaffen. Aber zumindest können wir den ganzen Anfang besprechen. In Lemma 6.2, da ist eigentlich der Hauptwitz, überhaupt das Resultat zu verstehen, fangen wir also an mit einer natürlichen Zahl und mit komplexen Zahlen b1 bis bn. So, die sollen aus C kommen. Und jetzt definiere ich eine Menge. Jetzt bin ich gespannt, wie sie mit der Notation, wie wir alle mit der Notation klarkommen. Und zwar sei M definiert als B1 mal Z plus und so weiter plus Bn mal Z als Menge. Stellen Sie sich also das vor, was man in Z macht, wenn man da Hauptideale bildet. Aber als Vorfaktoren erlauben wir jetzt komplexe Zahlen. Das ist so ein bisschen, als würde man so ein Gitter in C sich basteln. Das ist erstmal nur eine Menge von Zahlen. Und ich möchte zeigen, dass das eine Untergruppe von der additiven Gruppe von C ist. Das ist meine erste Aussage. M mit Plus ist eine Untergruppe von C mit Plus. Das können wir auf jeden Fall heute noch zeigen. Das ist einfach. Und jetzt kommt die interessantere Aussage. Ich behaupte nämlich, dass man mit Hilfe von solchen Mengen ganz algebraische Zahlen finden kann. In folgender Weise. Wenn ich ein A aus dieser Menge M hernehme, sei A aus M und es gelte, dass alle Vielfachen von A mit etwas aus M wieder in M liegen. Das heißt, M mal A, die Menge dieser Vielfachen, ist eine Teilmenge von M. behaupte, dass das ausreichend ist dafür, dass A ganz algebraisch ist. Und das können wir vielleicht erst nächste Woche sehen, aber es macht nichts. Wir fangen uns einfach an mit dem ersten Teil. Der ist vielleicht auch intuitiv. Also warum da, wenn wir eine Konstruktion machen, eine Untergruppe rauskommt. Wem ist nicht klar, was ich hier mit dieser Notation meine, mit diesen Produkten und so? Braucht da jemand noch eine Erläuterung? Ja? Okay. Also Sie können sich halt zum Beispiel vorstellen, für die Menge M können Sie sich zum Beispiel sowas vorstellen wie I mal Z, also alle ganzteiligen Vielfachen von I, plus, wir hatten ja vorhin so eine schöne dritte Einheitswurzel, E hoch 2 I, I Drittel, Z plus, machen wir es nochmal irgendwie interessanter, Wurzel 2 mal Z. So. Also einfach nur, um irgendwas auszudenken. Das heißt, man hätte hier alle ganzteiligen Vielfachen von I plus alle ganzteiligen Vielfachen davon plus alle ganzteiligen Vielfachen von Wurzel 2 und die darf man alle so noch in Summen kombinieren. Das ist eine Teilmenge von C erstmal. Ja.
Quasi einfach nur alle Linearkombinationen von diesen Bs,
ja,
mit
ganzteiligen Koeffizienten. Genau, das ist. Je nachdem, wie rum man das denkt, mhm, ne, ist es, hat man unterschiedliche Anschauungen, denke ich. Okay. Ja, das ist so eine Idee für M. Und das, was hier steht, bedeutet, wenn ich das A hernehme und ich nehme irgendeine Zahl von dieser Bauart und multipliziere die mit A, und wir wissen halt überhaupt nicht, was A ist, A ist einfach nur auch irgendeine Zahl, dann soll wieder was aus dieser Menge rauskommen. Das ist die Bedingung. Und das ist ja schon was Besonderes, wenn man sich anguckt, wie eingeschränkt diese Linearkombinationen sind. Es sind nur ganzteilige Koeffizienten erlaubt. Ja? Okay? Super. Dann hat das hoffentlich schon mal ein bisschen geholfen. Und danke fürs Nachfragen und fürs andere Anschauen, Vorschlagen. Finde ich gut. Und wir beweisen jetzt mal den ersten Punkt. Das machen wir mit dem Untergruppenkriterium. Denn wir haben ja eine Gruppe, wir haben ja C mit Plus, C ist ein Körper. Also können wir das Untergruppenkriterium anwenden. Und wie ging das nochmal? Man braucht, dass das neutrale Element drin liegt, also die Zahl 0. Das sehen wir. Wir setzen einfach überall als ganzteiligen Koeffizienten 0 ein. 0 liegt in R. Okay. Und jetzt schnappe ich mir zwei Leute und muss sehen, dass die Differenz drin liegt. Also schreibe ich mir zwei Elemente hin. Sind A1 bis AM. Und B ist jetzt nicht so gut, C. C1 bis Cn als Z. Damit ich mir zwei Elemente hinschreiben kann, A soll sein B1 mal A1 plus und so weiter Bn mal An. Das ist mein erstes Element aus M. Und C ist mein zweites Element. Also B1 mal C1. M sind das klare Definition, muss ich nicht hinschreiben. Ich brauche die ganze Notation, damit ich einmal hinschreiben kann, wie die Differenz aussieht. Und das sind komplexe Zahlen, also kann ich die Differenz ganz normal in C ausrechnen. Und mit den Rechenregeln in C, also im Körper C, kann ich dann Folgendes machen. Ich habe hier diese Linearkombination für A stehen und ich denke übrigens auch Linearkombination, deswegen danke für den Hinweis genau darauf. So ist es in meinem Kopf auch. Ich habe diese Linearkombination mit den A's, dann habe ich diese Linearkombination hier mit den C's und die Rechenregeln im Körper C sagen, dass ich das zusammenfassen kann. Dann steht hier B1 mal in Klammern A1 plus C1 und so weiter Bn mal An minus Cn in Klammern. Jetzt starren wir da drauf. Das ist eine Linearkombination in den B's. Und die Leute in den Klammern sind Differenzen von ganzen Zahlen, und das sind auch ganze Zahlen. Also, nee, das sind M. Und dann sind wir mit dem Untergruppenkriterium fertig. Gruppen sind toll. Körper sind auch toll. Jetzt die ganzen Rechenregeln, die wir drauf werfen können. So, und den Rest machen wir nächstes Mal. Da überlegen wir uns dann also, warum diese komische zweite Geschichte geht. Und gerade weil ja einige jetzt schon diese Themen kennen, möchte ich mal so einen kleinen Ausblick geben. Also, wir werden in Satz 6.3 zeigen, was ich da vorhin in einer Bemerkung formuliert habe, aber nicht bewiesen habe. Schreibe ich mal dazu, wer weiß. Kommt nämlich dann in Satz 6.3. Falls Sie das schon kennen, super, dann gucken Sie vielleicht nochmal, wie Sie das gemacht haben. Und dann können wir vergleichen, wie ich das mache und was Sie da gesehen haben. Dann zeigen wir, was Herr Sauke vorhin angedeutet hat, nämlich, dass die ganz algebraischen Elemente in Q genau die ganzen Zahlen sind. Das zeigen wir, das können wir ganz kurz machen nach der Vorarbeit. Dann zeigen wir, dass Charakterwerte ganz algebraisch sind, habe ich vorhin schon angedeutet. Dann kommt noch ein bisschen Zeug und das werden so spezielle Aussagen sein darüber, wie genau Charakterwerte aussehen mit der Sprache, die wir dann hier neu entwickelt haben, weil wir nämlich dann in Kapitel 7 das alles ausschöpfen können. Tatsächlich ist eine meiner Lieblingsstellen in diesem nächsten Kapitel, wenn wir was über Gruppen beweisen, dass wir dann an einer Stelle diese wirklich tolle Eigenschaft haben, wir basteln und basteln und wir sehen, irgendwas liegt in Q und irgendwas ist ganz algebraisch und dann wissen wir, es liegt in Z und das wird dann zum Widerspruch sein. Ganz toll, freue ich mich schon drauf. Und das, mal gucken, ob wir da nächste Woche hinkommen. Wir werden das da jedenfalls hinarbeiten und bis dahin. Vielen Dank.